Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Heute ist die Umweltaktivistin Nora Griefahn mein Gast. Eine Welt ohne Müll, das ist für sie keine Utopie. Man muss nur rundum in natürlichen Kreisläufen denken. Und das macht Nora Griefahn mit der NGO Cradle to Cradle. Wir sind per Internet verbunden. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass ich da bin.
Für alle, die das jetzt zum ersten Mal hören, Cradle to Cradle ist Englisch, bedeutet genau was?
Cradle to Cradle bedeutet von der Wiege zu Wiege. Also wie wir alle Dinge nochmal ganz anders machen, dass sie gerade nicht von der Wiege zur Bahre Müll werden, sondern dass sie in kontinuierlichen Kreislaufen gehen können. Und vor allem geht es halt darum, dass wir die Welt nochmal ganz anders sehen, nicht nur weniger schlecht sind, sondern wirklich positiv sind und einen positiven Fußabdruck hinterlassen.
Das heißt also, statt Abfall zu produzieren, wird alles aufs Neue verwertet. Wenn Sie sich jetzt zu Hause, wo Sie gerade sind, umgucken, was gibt's da an Dingen? Vielleicht greifen Sie eins heraus, das so entstanden ist und das Sie besonders toll finden.
Naja, also ich gerade zum Beispiel etwas, was uns alle umgibt, sind ja Textilien. Wir tragen Kleidung. Und die meiste Kleidung ist nicht dafür gemacht, dass wir sie wirklich auf der Haut tragen, sondern die ist so, dass ja, Farben, Additive, alles, was sozusagen dazu verwendet wurde, hochgiftig ist und dann uns krank macht und am Ende aber auch nicht im Kreislauf zu führen ist. Und das kann man ganz anders machen. Man kann ja so ein Textil so gestalten, dass es am Ende einfach wieder, wenn es zum Beispiel aus Baumwolle hergestellt ist, wieder in den biologischen Kreislauf zurückgehen kann. Aber vorher natürlich erstmal unendlich auch im Kreislauf geführt werden kann.
Und sowas haben Sie heute an?
Ja, genau. Ich habe ein Cradle-to-Cradle-Hemd an und das ist sozusagen so, dass es gut ist dafür, dass ich es auf meine Haut tragen kann und am Ende auch kein Müll produziert.
Cradle to Cradle wird schriftlich gern mit den Buchstaben C und der Ziffer 2 abgekürzt, also C2C. Das werden wir häufiger hören in dieser Stunde mit Nora Griefahn. Sie ist geschäftsführende Vorständin und Mitgründerin der Berliner NGO C2C. Das steht, haben wir gerade schon gehört, für Cradle to Cradle und ist eine Art Denkschule, Bildungseinrichtung, auch Designlabor zum Thema Kreislaufwirtschaft. Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie eigentlich?
Ja, hier in Berlin sind wir 25 Kolleginnen und Kollegen. Und dann haben wir aber auch noch 800 Ehrenamtliche in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die uns unterstützen und die halt die Arbeit überhaupt erst möglich machen, also vor Ort in den Regionen Bildungsarbeit leisten.
Es gibt einen ersten Bau, an dem Sie vieles aus der Theorie in die Praxis umgesetzt haben. Ein alter Plattenbau in der Landsberger Allee in Berlin-Pankow. Der musste ja erstmal entkernt werden. Dabei ist doch vermutlich schon eine Menge Müll entstanden.
Ja, das ist so. Das ist auch sozusagen das Problem, was wir mit dem, was wir alles schon in der gebauten Umwelt oder auch in dem, was alles um uns herum ist, haben. Also wir haben einfach sehr, sehr viele schädliche Stoffe produziert und die eingesetzt. Und da kann man auch nicht sagen, die führt man jetzt alle im Kreislauf, weil das wäre so, dass man dann Schadstoff im Kreis führt, das reichert sich dann noch an und ist dann sozusagen sogar noch schädlicher. Also da muss man schon an manchen Stellen sagen, gerade mit manchen Dingen, die wir jetzt haben, kann man gar nicht anders, als sie sozusagen zu entsorgen. Aber jetzt geht es darum, alle Dinge, die wir neu machen, gleich richtig zu machen und gar nicht mehr so zu machen, dass sie überhaupt Schaden anrichten und dass sie am Ende Müll produzieren.
Im Hintergrund hören wir, glaube ich, eines Ihrer Kinder ab und zu mit einem kleinen Geräusch. So ist das in Zeiten von Homeoffice.
Ja, das kennen wir gerade alle, glaube ich. Ja. Genau.
Kommen wir zurück auf den Bau in der Landsberger Allee. Was war denn im Sinne der Kreislaufwirtschaft dort wiederverwendbar?
In der Landsberger Allee haben wir einen Plattenbau genommen und gesagt, naja, wir wollen sozusagen, können ja nicht einfach alles, was wir jetzt haben, abreißen. Wir können schon gucken, was sind denn die Materialien, die man noch nutzen kann. Und so ein Plattenbau ist aus Betonwänden hergestellt, die jetzt sozusagen am Ende oft auch giftige Substanzen enthalten, die aber sozusagen ziemlich fest gebunden sind. Und wenn ich die jetzt abreißen würde, dann hätte ich dann einen riesen Müllberg. Und so kann ich natürlich sagen, ich kann mit dem noch was machen, solange er mir in dem Moment nicht schadet. Aber alles, was sonst in dem Gebäude war, musste eigentlich neu saniert werden. Und das ist auch das, was typischerweise viel gemacht wird, wenn Gebäude saniert werden. Und das heißt, das kann man dann so machen, dass man direkt definiert, was packt man da eigentlich rein und das Gebäude quasi nur noch als Materialbank sieht und sich sozusagen da genau ja, diese einzelnen Aspekte raussucht und alles so verbaut, dass man es am Ende wieder ausbauen kann und alles so verbaut, dass es gesund ist für die Menschen, die dann da drin arbeiten.
Gab es denn all diese benötigten Materialien und Produkte oder mussten Sie erst Partner finden, die bestimmte Sachen ja erfunden haben?
Na, es gibt schon sehr, sehr viel. Also über die letzten Jahre sind einfach schon ganz, ganz viele tolle Sachen entstanden. Viele tolle Produkte, die wirklich kreislauffähig auch sind und die auch schon dafür gemacht sind. Es gibt ganz viel Innovation. Es gibt auch viele Sachen, die vielleicht schon möglich sind, aber noch nicht unbedingt auf dem Markt sind.
Sagen Sie mal
Und das
Beispiele.
heißt, naja, also man kann eine Küche ganz anders bauen, aber es gibt jetzt keinen Cradle-to-Cradle-Küchenhersteller. Das heißt, was wir gemacht haben, ist dann sozusagen zu zeigen, okay, wie müsste sowas sein? Und das haben wir dann schemenhaft nachgebaut, um dann sozusagen zu zeigen, okay, so kann man das machen und so kann das dann ganz anders sein, um dann Leute auch zu inspirieren, das sozusagen nachzumachen. Aber wir haben auch alles, was es schon an tollen Innovationen, also von dem Fußboden, der die Luft reinigt, die Decken, Akustikwände, die komplett kreislauffähig sind, die Trennwände, die man komplett wieder modular rausnehmen kann. All das haben wir verbaut, um zu zeigen, was es denn alles schon gibt, damit Leute sozusagen da hinkommen können und dann einen Ort finden, wo sie sich inspirieren lassen können.
Und Sie sind da ja auch selbst eingezogen mit Ihrer NGO C2C,
Genau.
haben dort so eine Art Labor, Ihre Arbeitsräume aufgebaut in diesem sanierten Gebäude. Was war denn das größte Problem? Also wo sind Sie vielleicht auch an Grenzen gestoßen?
Naja, also wir haben da gesagt, wir wollen ein Bildungszentrum machen. Das war vorher eine alte Apotheke. Das heißt, aus dieser alten Apotheke musste man sozusagen erstmal, wie gesagt, alles rausholen. Man fragt sich auch, wieso gab es damals Apotheken auf 400 Quadratmetern, ist sozusagen auch interessant an sich schon.
Ja.
Und dann muss man natürlich das in eine Umnutzung bekommen und auch dafür ja die ganzen Auflagen auch erfüllen, die sozusagen damit dazugehen. Und das ist gar nicht unbedingt so einfach, wenn man Sachen machen möchte, die ganz neu sind, gibt es dafür nicht immer schon Rahmenbedingungen. Das heißt, man muss den Weg finden, wie man das jetzt machen kann, ohne dass es sozusagen nicht in diese Rahmenbedingungen, die vorgegeben sind, für eine Sanierung reinfallen. Und das ist natürlich ein relativ aufwendiger Prozess, der aber, wenn man ihn einmal gegangen ist, dann natürlich anderen helfen kann, das viel einfacher dann auch zu machen.
Ist so eine Sanierung nicht wahnsinnig teuer?
Ja, also wir haben relativ viele innovative Partner reingeholt, die gesagt haben, wir können hier zeigen, was wir können. Und das heißt, das haben die beigesteuert und dann haben wir noch Spendengelder gesammelt, um sozusagen dann die Handwerker zu bezahlen, das dann umsetzen zu können. Genau.
Wem gehört das Haus?
Das Haus ist ein Gebäude, was von der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft hier aus Berlin ist und wir haben sozusagen die Einheit, die wir da saniert haben, einfach gemietet. Genau.
Ist also ein Plattenbau aus der ehemaligen DDR. Lässt sich
Genau.
von diesen DDR-Bauten etwas lernen in Sachen Recycling?
Naja, also man muss schon sagen, dass es sehr viel, was da ist, schon sehr primitiv war, was da drin eingesetzt wurde. Also phenolhaltige Klebeverbindungen, PVC-Böden, KMF-Platten, also alles Mögliche an Material, was wirklich einfach nicht dafür gemacht ist und wo man sich schon fragt, warum das zu den Zeiten noch verbaut wurde. Also das Gebäude ist aus Mitte der 80er Jahre. Da wusste man das schon, dass diese Stoffe giftig sind. Und das ist natürlich schon problematisch, dass es überhaupt dann noch verbaut wurde, vielleicht auch aus Mangel an Alternativen. Aber man hat jetzt diese Gebäude hier. Und ich gucke hier aus meinem Fenster, gar nicht so weit weg von unserem Büro und bin zu Hause und sehe aber genauso das gleiche Gebäude quasi nochmal. Das hat man hier zur reihenweise einfach hingestellt. Und man kann die jetzt ja nicht komplett alle einfach abreißen und nur was Neues hinstellen, sondern man muss ja gucken, wie geht man damit um. Und ich glaube, man kann schon zeigen, dass man damit auch kreativ umgehen kann und dass es auch gar nicht so schlimm sein muss.
C2C denkt gern groß bis hin zum Umbau einer ganzen Stadt. Sie haben das am Beispiel von Berlin schon mal gedanklich, modellhaft durchgespielt. Wer jetzt nicht so groß denken kann, aber gern im Kleinen anfangen würde, was sind Tipps für Einsteiger?
Naja, also ich glaube, es ist wichtig, dass man hinterfragt, was man so im Alltag zu sich nimmt oder bekommt. Und dafür muss man gar nicht Experte sein, weil man kann ja gar nicht alles wissen, was es alles irgendwie schädlich ist. Und ich finde, das ist sozusagen alleine schon eine Problematik, woran wir ja auch als NGO dagegen arbeiten, dass wir sagen, naja, es kann nicht sein, dass immer noch der Konsument am Ende wissen muss, was giftig ist und was nicht giftig ist, sondern das muss eigentlich politische Rahmenbedingungen geben, damit klar ist, diese Dinge können gar nicht erst auf den Markt gehen. Aber was ich als Konsument natürlich machen kann, ist sozusagen hinterfragen. Ich kann jemanden, der ein T-Shirt herstellt, fragen, ob das dafür gemacht ist, dass es am Ende in biologischen Kreislauf zurückgehen kann, ob das dafür gemacht ist, dass man es auf der Haut tragen kann. Und das irritiert vielleicht dann den Hersteller erstmal, aber das regt natürlich dann auch an und damit trage ich ja auch alleine schon zur Veränderung bei. Und ich kann natürlich darauf achten, es gibt auch von uns als NGO immer wieder Tipps, was vielleicht für Dinge man nutzen sollte und welche vielleicht nicht so geeignet sind. Und da kann man natürlich auch für sich ein bisschen informiert bleiben, aber ich glaube, am Ende kann es nicht an dem Einzelnen liegen, seinen Haushalt zu verändern, sondern wir brauchen schon wirklich das breite Angebot dafür und auch die Möglichkeit für jeden, das zu tun.
Cradle to Cradle, die Kreislaufwirtschaft, ist bei Nora Griefern das Familienthema. Einer der Vordenker von C2C ist nämlich ihr Vater, der Chemiker Michael Braungart. Der hat gemeinsam mit einem amerikanischen Architekten, mit William McDonough, Konzepte entwickelt, die Nora Griefern jetzt mit ihrer NGO bekannt macht und weiterdenkt. Und auch ihre Mutter engagiert sich für C2C, Monika Griefern, die frühere SPD-Umweltministerin in Niedersachsen. Sie bietet Vorträge und Workshops zur Kreislaufwirtschaft an. Nora Griefern, das sieht nach einem großen Familienprojekt aus.
Naja, ich glaube, es ist schon, was in unserer Familie liegt, dass alle irgendwie Lust haben, was zu verändern und sich einzubringen. Und das macht jeder so ein bisschen auf seine Weise. Ich glaube, da sind wir auch alle schon sehr unterschiedlich in dem, wie wir das tun. Aber was uns wirklich eint, ist, dass wir alle das Gefühl haben, man muss etwas tun, dass sich diese Dinge, die wir gerade alle nicht so gut finden, verändern.
Ihre Mutter hat Greenpeace Deutschland mitgegründet, ist bestens vernetzt in der Politik. Ihr Vater ist Professor an der Leuphana-Universität in Lüneburg, hat also viele Kontakte in Wissenschaft und Forschung. Profitieren Sie da alle voneinander?
Na, natürlich unterstützen wir uns gegenseitig und gucken auch, wie man das gegenseitig voranbringen kann. Ich glaube, jeder bringt da auch so seine eigene Perspektive, sein eigenes Netzwerk mit ein. Und das ist natürlich toll, wenn man da unterstützen kann, das auf jeden Fall.
Wie tragen Sie das zusammen? Tägliche Videokonferenz mit der Familie?
Nee, täglich auf keinen Fall. Also wir haben, ich habe gemerkt, dass ich das ganz wichtig finde, dass auch zu trennen und dass man nicht immer die ganze Zeit nur von den beruflichen und von deren Perspektiven, was man alles verändern möchte, redet, sondern auch mal Zeit einfach für sich als Familie hat. Das heißt, wir haben einmal im Monat einen Videocall, wo wir wirklich miteinander über die ganzen Themen sprechen, die uns beruflich beschäftigen und uns da austauschen. Und das machen wir auch ab und zu. Natürlich meldet man sich auch mal ganz kurz am Telefon, aber das ist unser Dual Fix. Und dann hat man auch noch die Chance, dass, wenn man sich sonst privat sieht, auch mal über andere Dinge sprechen kann.
Sie wollen alle was verändern, haben Sie gesagt. Was für Regeln gab es denn schon für Sie als Kind und Jugendliche innerhalb der Familie? Also was haben Ihre Eltern schon anders gemacht als andere damals?
Ja, also so viele Regeln gab es bei uns gar nicht. Und das war vielleicht schon was anderes. Mhm. Das kann man vielleicht sagen. Meine Eltern waren immer so, dass sie uns, sie haben sehr viel sehr kritisch hinterfragt. Und ich glaube, das ist was wir alle auch mitgenommen haben, Dinge kritisch zu hinterfragen. Und das war schon in der Schule so, das war dann auch im privaten Zuhause so. Sie haben aber nicht irgendwie uns jetzt dogmatisch erzählt, wie die Welt aussehen muss und uns ihre Ideen in den Kopf gedrückt, sondern das kam halt mit dazu sozusagen, dadurch, dass man einfach die Sachen hinterfragt. Und dann hinterfragt man auch, wie viele Dinge in der Welt gerade passieren.
Aber wofür gab es die meisten Ermahnungen?
Ach, Ermahnungen gar nicht unbedingt. Ich glaube, manchmal sozusagen vielleicht dann nicht das Verständnis, warum ich das noch nicht weiß als Kind. Wenn ich zum Beispiel ein Kaugummi einfach auf die Straße gespuckt habe und dann Ärger bekommen habe, warum ich jetzt mein Kaugummi dahin spucke. Und ich habe das gar nicht verstanden, weil in meiner Logik war das so, wenn ich das im Mund habe, kann ich das doch auch in die Natur spucken, so wie man auch mal einen Apfelgriebschen in die Natur werfen kann. Und das bringt ja aber auch was mit sich, dass man sozusagen dann vielleicht als Kind dem Elternteil reflektiert, Stimmt, das ist halt wirklich nicht logisch. Und klar, verstehst du das in dem Moment noch nicht.
Beide Eltern aktiv bei Greenpeace, die Mutter Politikerin. War das eine Kindheit und Jugend zwischen Flyern, Demos, Wahlkampf?
Also ich glaube, man hat ganz viel mitbekommen, was vielleicht auch nicht typisch ist und was nicht bei allen so war. Ich glaube, das hat ganz viele Seiten. Natürlich habe ich als kleines Kind schon irgendwie morgens um 6 mit meiner Mutter am Bahnhof gestanden und irgendwie Wahlkampf gemacht, bevor wir in die Schule gefahren sind, und habe aber auch spannende Veranstaltungen miterlebt. Und manche Sachen hat man dann vielleicht auch nicht so gehabt, die man sich vielleicht mehr normal gewünscht hätte, wie das bei Klassenkameradinnen und Freunden, Freundinnen war. Aber ja, ich glaube, es gibt halt einfach Möglichkeiten und Stärken, dass man solche Eltern hat. Und genauso hat man sozusagen auch Dinge, die vielleicht dann nicht immer, ja, normal sind.
Sie waren erst auf einer Waldorfschule, habe ich gelesen, dann auf einem Musikgymnasium, also hätten jetzt beruflich ja auch in eine ganz andere Richtung gehen können, Musikerin werden zum Beispiel.
Ja, also das war für mich auch lange Zeit eine Perspektive, weil ich einfach sehr gerne auch musiziere. Ich spiele Saxophon und singe und habe Chöre geleitet und habe sozusagen einfach viel Musik in meinem Leben auch gemacht. Und deswegen war das schon auch immer eine Überlegung, auch macht man das nicht auch
Und warum
beruflich?
haben Sie es nicht gemacht?
Naja, weil ich mir irgendwann gedacht habe, naja, wenn ich jetzt was studiere und wenn ich jetzt Musik studiere, dann muss ich das ja sozusagen machen. Dann kann ich das nicht mehr nur freiwillig tun. Und vielleicht weiß ich nicht, ob ich dann unbedingt mein Chemiebuch mir in der Freizeit zur Hand genommen hätte und dann parallel Chemie gelernt habe. Und so habe ich mir die Musik für mich, für meinen Ausgleich, für meine Freizeit gelassen und gesagt, ja, dann studiere ich Naturwissenschaften, beschäftige mich mit dem, die Welt noch mehr zu verstehen, um dann das auch umsetzen zu können.
Umweltwissenschaften und technischen Umweltschutz, das Kind braucht Aufmerksamkeit, oder?
Nee, das passt, glaube ich. Da ist eine Mutter dabei. Ich wohne hier in einer WG mit noch einer anderen Familie und die, ja, da gibt es auch noch Kinder. Deswegen sind wir hier sozusagen relativ viele Kinder hier zu Hause.
Also Studium Umweltwissenschaften und technischen Umweltschutz haben Sie unter anderem in Lüneburg studiert, an der Uni, an der Ihr Vater Professor ist. War er das damals auch schon?
Nee, also als ich da war, war der nicht Professor dort, sondern hat sich in München, in Rotterdam, an unterschiedlichen Orten in der Welt, an den Universitäten rumgetrieben. Das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, an die gleiche Uni zu gehen, wo er auch ist.
Ja, aber es ist ja so generell ein Thema in Ihrem Leben, dieses an den Eltern irgendwie gemessen zu werden. Das kann ja auch stressen.
Ja, auf jeden Fall kann das sicherlich schon. Ich glaube, ich habe gar nicht so das Gefühl, dass es so sehr so ist, dadurch, dass wir halt trotzdem jeder irgendwie unser eigenes machen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt für meinen Vater direkt arbeiten wollen, mit ihm als meinen Chef, aber so in dem für das gleiche Thema, wo man will, dass man was verändert gemeinsam, da kann man sich ja dann auf Augenhöhe auch treffen und auch miteinander dann anders sprechen.
Und haben Sie mal irgendwie aus so einer Art innerem Protest bewusst gegen die Ideale Ihrer Eltern gehandelt?
Naja, also ich war auch in der Pubertät, wie die meisten von uns, und habe auch eine Zeit gehabt, wo ich das, was meine Eltern machen, eher nervig und anstrengend fand. Auf jeden Fall. Ich habe dann halt irgendwann gesagt, naja, was kann ich denn irgendwie tun, und habe mich halt für Naturwissenschaften interessiert, habe dann Umweltwissenschaften studiert und schon auch mal mit ein bisschen der Perspektive, okay, ihr macht da irgendwie ganz speziell euer Ding und vielleicht ist es ja gar nicht das Richtige und man muss ja auch nochmal sehen, was es sonst alles noch so gibt, und habe mich ja mit den ganzen verschiedenen Nachhaltigkeitsdisziplinen auseinandergesetzt, um dann aber am Ende darauf zu kommen, ja, aus meiner Logik heraus macht es schon am meisten Sinn, sich für Cradle to Cradle zu engagieren. Und das war für mich persönlich ein ganz guter Prozess natürlich, wenn man das nicht nur macht, weil die Eltern das in einem vorgeben, sondern wenn man so ein bisschen selber da drauf kommt, dass man das dann machen möchte.
Zur Familie gehörten auch noch eine jüngere Schwester und ein älterer Bruder. Er hat sich als Umweltingenieur auch bei der NGO C2C engagiert, ist aber 2013 ganz überraschend mit nur 24 Jahren gestorben. Vermutlich ist das, Nora Griefand, ein sehr Wunderpunkt in Ihrer Geschichte. Sprechen Sie darüber, warum er gestorben ist?
Ja, also natürlich ist das sehr schwer, so jemanden, der einem so nah ist, einfach so zu verlieren. Ich war, als das passiert ist, Anfang 20, also seinen großen Bruder zu verlieren, mit dem man eigentlich ganz viel noch vorhat und auch Pläne hat. Das ist ganz, ganz schwierig und war auch für die ganze Familie sehr schwierig. Warum das so ist, weiß halt bis jetzt keiner. Er hatte eine Bandscheibenoperation, ist danach 3 Wochen später an Komplikationen gestorben. Und das ist sowas, wo man auch sprachlos ist, weil da geht man natürlich nicht davon aus, bei jemandem, der 24 ist und eigentlich kerngesund ist sonst.
Hat dieser Verlust die Familie noch mal mehr zusammengeschweißt?
Ich glaube nicht. Jeder geht mit sowas ganz anders um. Jeder hat seine Trauer. Wir waren alle auch ja sozusagen an ganz verschiedenen Orten. Meine kleine Schwester hat noch zu Hause gewohnt. Ich war ja schon ausgezogen und dadurch ist es jetzt nicht so, dass man alles dann zusammen macht. Jeder muss in seinem Leben damit dann irgendwie klarkommen. Und ich habe meine eigene Familie ja auch schon und war damals auch schon mit meinem Partner zusammen und habe mit dem sehr viel geteilt. Und das hat auf jeden Fall mir natürlich stark geholfen, jemanden zu haben, der einen da auch in so einer Zeit zur Seite steht.
Ich habe den Eindruck, dass Sie es generell vermeiden, vielleicht ist vermeiden nicht das richtige Wort, die Welt aus einer negativen Perspektive zu betrachten, sondern positiv an alles rangehen.
Naja, was heißt vermeiden? Also ich bin, glaube ich, schon in einer gewissen Form ein Optimist, auch wenn ich manchmal auch melancholische Seiten habe, wenn man sich die Welt anguckt und auch sieht, was es alles für schwierige Dinge auch im Leben gibt und auch schwierige Dinge, die auch mir passiert sind. Aber eigentlich bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als zu sagen, na, wie kriegen wir die Sachen denn gut erledigt, weil sonst könnte ich es ja gleich sein lassen. Also es ist schon eine Perspektive, der entweder richtig und gut oder gar nicht.
Ja, aber es ist eine Schwierigkeit, vor der viele Umweltaktivisten, viele aus der grünen Szene stehen, also positiv an die Dinge ranzugehen oder die Ideen positiv zu vermitteln. Und weniger über Verzicht und Verbote zu reden, die aber ja irgendwie auch Aspekte sind, die nötig sind.
Aber ich glaube, wir Menschen funktionieren so nicht. Ich glaube, Menschen funktionieren darin, dass sie gemocht sind, dass sie anerkannt sind, dass sie geliebt werden. Also man sieht das ja, wenn man kleine Kinder hat, wenn man denen Aufmerksamkeit und Liebe schickt, dann sind das sozusagen so tolle Wesen, die können sich so toll entfalten. Und das ist, glaube ich, so das Natürliche. Und dieses einfach nur etwas verbieten, schafft nicht unbedingt Potenzial, sondern hält, glaube ich, eher auf.
Eigentlich sind Sie doch prädestiniert, um auch in die Politik zu gehen.
Weiß ich jetzt nicht genau. Also ich finde vieles, was in der Politik passiert, jetzt auch so, dass man denkt, na, muss man immer dann einen Kompromiss machen, wo man vielleicht aber eigentlich gar keinen Kompromiss sehen möchte. Also gerade fühle ich mich ganz wohl da drin, auf die Politik ja auch einzuwirken und sozusagen Vorschläge zu machen, wie wir die Dinge anders machen können. Aber das auch nicht nur aus einer Perspektive zu tun, sondern auch alle unterschiedlichen politischen Positionen dazu einzuladen, das zu tun.
Sind Sie in der Partei?
Ja, ich habe mich lange auch politisch engagiert. Als meine Mutter sozusagen in der SPD war, mich da auch sehr mit eingebracht. Momentan bin ich da jetzt nicht direkt irgendwie parteipolitisch engagiert, sondern versuche das eher von außerhalb einzubringen und wirklich alle Parteien einzuladen, das auch mit einzubringen und zu verändern.
Also dieses Versöhnliche liegt Ihnen anscheinend irgendwie am Herzen, weil andere sind ja viel radikaler geworden, unterstützen vielleicht ihre Ideen, aber gehen dann zu einer Bewegung wie zum Beispiel Extinction Rebellion.
Ja, aber ich glaube, das bringt nichts. Also ich glaube, wir müssen schon alle Menschen mitnehmen, weil wir haben einfach nicht die Möglichkeit, nur in so einer kleinen Gruppe zu sein und zu sagen, na, wir wollen das anders. Und wir müssen ja auch die Menschen zum Umdenken bringen. Wir müssen auch zeigen, wie Alternativen gehen können. Und diese Alternativen, die gibt es ja schon. Die müssen wir jetzt umsetzen. Und das heißt, da braucht man in der Demokratie auch dafür werben, dass Menschen die umsetzen wollen. Und ja, ich bin schon ein großer Fan von einer Demokratie, auch wenn man sieht, dass das sozusagen teilweise echt schwierig ist und ja alles etwas langsam geht manchmal oder man auch manchmal erlebt, dass Sachen passieren, die man so gar nicht möchte. Aber ich glaube trotzdem noch, dass es so das beste System ist, was wir haben. Und deswegen bin ich schon sehr dafür, dass man das alles in demokratischen Strukturen auch tut.
Also würden Sie sich auch absetzen von Greta Thunberg, die sich eine positive Zukunft nur schwer vorstellen kann?
Ich glaube, es gibt eine positive Zukunft. Ich finde, was Fridays for Future geschafft hat, zu zeigen, nochmal das Thema nochmal viel stärker auf die Agenda zu bringen, das finde ich unglaublich toll. Und das hat ja auch viele motiviert, sich in dem Bereich zu engagieren. Aber ich glaube, was jetzt trotzdem dran ist, ist zu zeigen, wie es wirklich anders geht und für Alternativen zu streiten und auch nicht nur für eine 1,5-Grad-Welt, der geringste Schaden, den wir irgendwie anrichten können, sondern wirklich zu sagen, wie wollen wir unsere Welt eigentlich in 50 Jahren haben, wo wollen wir eigentlich stehen und positive Ziele zu definieren. Und das müssen wir alle gemeinsam machen. Und da können wir nicht sagen, ja, wir versuchen jetzt hier ein bisschen CO2 zu reduzieren oder hier ein bisschen weniger schlecht zu sein. Ich meine, wenn wir uns angucken im letzten Jahr, wir hatten Corona, wir hatten wirklich eine Zeit, die Leute sind nicht geflogen, die sind nicht irgendwie viel gereist, sie haben auf so viel verzichtet und auch auf vieles verzichtet, was wirklich nicht schön war, darauf zu verzichten. Und trotzdem hat sich der Earth Overshoot Day nur um 23 Tage nach hinten verschoben. Also der Tag,
an dem die Ressourcen... Was hat sich verschoben? Ah ja, der Tag, an dem die Ressourcen...
Genau.
Aufgebraucht.
Der Earth Overshoot Day ist, ja. Genau, der Earth Overshoot Day ist der Tag, an dem die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben für das Jahr, ja, aufgebraucht sind. Und dieser Tag hat sich im letzten Jahr nur 23 Tage nach hinten verschoben, obwohl wir auf so vieles verzichtet haben. Deswegen glaube ich, das ist nicht die Alternative, zu sagen, wir verzichten alle nur ein bisschen, weil wir haben schon sehr viel verzichtet im letzten Jahr und das hat lange nicht gereicht. Und in so einer Welt möchte ich nicht leben, in der wir durchgehend unter Corona-Bedingungen, sondern ich will schon, dass wir in einer Welt leben, wo wir einfach auch die Welt genießen können und wo wir trotzdem ganz viele Möglichkeiten haben. Und dann muss man doch gucken, wie kriegt man das denn anders hin?
Mit der NGO C2C versucht Nora Griefahn, eine neue Bewegung zu fördern, die Kreislaufwirtschaft, unter anderem auch mit der Idee von einem neuen Bauhaus. Was genau schwebt Ihnen da vor?
Naja, also wir denken halt, dass man diese Ideen, man kann die Sachen nochmal anders machen und wir können die Dinge wirklich in Kreislauf denken. Wir können Gebäude als Materialbanken sehen und wir müssen nicht mehr alles so machen wie vorher, sondern wir machen alles nochmal neu. Das ist, glaube ich, etwas, was wir jetzt angehen müssen und wo wir jetzt auch die Zeit nutzen können, dass wir in einer Krise stecken und irgendwie uns überlegen müssen, wie wollen wir danach eigentlich weitermachen.
Aber das ist ganz konkret gemeint mit dem neuen Bauhaus, also eine Schule?
Ja, auf jeden Fall. Also Ursula von der Leyen hat das ja ausgerufen im Zuge des Green Deals und mit der Perspektive, so sollen wir uns aufstellen. Und ich glaube schon, dass wir dazu einen großen Beitrag leisten können, wie wir sozusagen die Dinge nochmal alle ganz anders machen wollen. Und wir machen ja dazu schon Bildungsarbeit als NGO. Wir haben sozusagen das Bildungszentrum hier in Berlin gegründet, damit Leute da hinkommen können und lernen können, wie das gehen kann, damit man das sehen kann. Wir machen einmal im Jahr den großen Cradle-to-Cradle-Kongress mit 1000 Teilnehmenden und machen Veranstaltungen, produzieren Bildungsmaterialien. Und das ist genau das, wo wir ganz stark mitwirken können daran.
Sie mussten viele Ihrer Aktivitäten ins Internet verlegen. Hat das vielleicht sogar dazu geführt, dass Sie jetzt noch mehr Leute erreichen?
Zum Teil sicherlich schon, aber ich finde das natürlich trotzdem sehr schade. Wir haben halt gerade kurz vor Corona unser Bildungszentrum eröffnet gehabt mit der Perspektive, dass da viele Leute uns besuchen. Es waren innerhalb der ersten 2 Monate, die das geöffnet hatte, schon über 1500 Leute da vor Ort gewesen und haben sich das angeguckt, haben Veranstaltungen besucht. Und dann ist das von ja jetzt auf gleich alles runtergefahren. Wir haben dann gesagt, naja, wir müssen ja trotzdem unsere Inhalte weiter verbreiten und haben dann ein digitales Team aufgebaut und machen sozusagen jetzt viele Sachen digital. Man kann ganz viele auf YouTube von uns finden und ja, sozusagen.
Aber die schönen Räume, die schön sanierten Räume stehen jetzt überwiegend leer.
Naja, man kann schon auch, wir machen da sozusagen dann digitale Führungen und wir hoffen natürlich, dass wir dann bald auch wieder echte Veranstaltungen dort machen können.
Trotzdem reden ja alle gerade darüber, wie sich durch Corona die Arbeitsstrukturen wahrscheinlich nachhaltig verändern werden. Sie haben jetzt nun das ja gerade alles neu gestaltet für Zusammenarbeit, also Menschen zusammen in großen Räumen. Wird sich das auch verändern, wenn Sie das umbauen?
Also die Menschen, die bei uns im Büro arbeiten, die kommen sehr, sehr gerne dahin. Die arbeiten sehr gerne zusammen. Das sind Räume, das macht es auch einfach Spaß, auch da zu sein. Und wir machen ja auch Workshops und Veranstaltungen dort. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Leute jetzt alle nicht mehr dahin kommen wollen, weil das finden alle spannend. Also Leute von extern finden spannend, das einmal zu sehen. Unsere Leute intern arbeiten sehr gerne dort, sind auch gerne miteinander dort. So eine Arbeit lebt ja auch von dem, dass man miteinander im Austausch ist. Wir machen ganz viel Netzwerkarbeit. Dafür muss man sich auch mal sehen und auch in echt austauschen können. Und deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das Problem ist. Wir sind sogar gerade schon auf der Suche nach sozusagen der nächsten Herausforderung und nach der Möglichkeit, vielleicht hier in Berlin nochmal ein größeres Areal oder einen Campus nach Cradle to Cradle zu entwickeln und da dann noch mehr Leute auch mit reinzuholen.
Mhm. Wir haben es schon gehört, Sie sind jetzt auch im Homeoffice. Im Hintergrund hören wir kleine Kinder. Es gibt schon Studien, die belegen, dass es für Frauen mit Kindern besonders schwer ist, im Homeoffice zu sein. Wie war das bei Ihnen? Wie geht's Ihnen damit?
Also jetzt gerade muss ich sagen, ich bin hochschwanger, da ist das ganz angenehm, wenn man nicht die ganze Zeit durch die Weltgeschichte fährt. Aber an sich waren die Monate, gerade der erste Lockdown, das war schon sehr anstrengend. Klar, wenn man versucht, eine NGO zu leiten, sich parallel um Kinder kümmert und auch noch aktivistisch, politisch sich äußert, das war auf jeden Fall eine hohe Belastung.
Ihr nächstes Baby ist also bald reif. Werden Sie es trotz Corona im Krankenhaus bekommen?
Das weiß ich noch nicht ganz genau. Ich habe das große Glück, eine Beleghebamme zu haben, die hierher kommen wird und mit mir so lange bei mir bleiben wird und dann mich auch ins Krankenhaus begleiten würde, wenn ich ins Krankenhaus möchte. Mal gucken, wie das läuft.
Die NGO, das haben Sie uns erzählt, die setzt vor allem auf Bildungsarbeit, auf Vernetzung. Wer sind denn bislang Ihre wichtigsten Verbündeten?
Naja, alle, die sich dafür einsetzen, die Welt zu verändern. Und man merkt, dass an sich der Wille schon von vielen jetzt da ist. Das sagte ich ja auch, dass sozusagen so dieser Drive, wir müssen was anders machen, der ist auch durch Fridays for Future jetzt schon einfach an ganz vielen Stellen sehr groß. Wir merken Städte und Kommunen, die auf uns zukommen und sagen, wir haben jetzt hier irgendwie den Druck und wir wollen das irgendwie auch anders machen, aber wie können wir das denn eigentlich anders machen? Deswegen haben wir zum Beispiel ein Netzwerk Cradle-to-Cradle-Regionen, wo sozusagen Städte, wo Gemeinden, Landkreise ja mitmachen können und sich austauschen können, vernetzen können und ihre Ideen für Cradle-to-Cradle-Beschaffung oder Bau oder Bildung einbringen können, sich da austauschen können und daran arbeiten können, um wirklich zu zeigen, dass es möglich ist, es anders zu machen. Da gibt es ganz, ganz unglaublich viele Menschen, die einfach super engagiert sind und jetzt Lust haben, diese Veränderung auch zu gehen.
Also das, wenn Sie sich eine Person wünschen dürften, wen würden Sie gerne mit ins Boot holen?
Naja, also ich würde schon mir wünschen an sich, dass wir Deutschland genauso als Cradle-to-Cradle-Land aufstellen und dass nicht nur die EU sagt, wir machen jetzt hier ein neues Bauhaus und wir machen einen neuen Green Deal und da wäre vielleicht jetzt die Kanzlerin als scheidende Kanzlerin schon gar nicht mehr die richtige, sondern der oder diejenige, die dann danach kommt.
Ich stelle es mir ganz schön schwierig vor, Ihnen, Nora Griefahn, was zu schenken. Also ich hätte Sorge, dass Sie bei allem vielleicht irgendwie die Nase rümpfen, wenn das nicht im Sinne der Kreislaufwirtschaft hergestellt wurde, der Schal, das Shampoo, die Salatschüssel. Sie müssten mir helfen, einen Wunschzettel schreiben. Was würden Sie darauf schreiben?
Naja, es gibt ja schon ganz viele Sachen, die möglich sind, dass man sie nach Cradle to Cradle produziert. Und das ist sozusagen, wenn man etwas Materielles schenken will, sicherlich immer auch was man gut machen kann. Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe das große Glück, dass ich gefühlt irgendwie alles habe, was man zum Leben braucht. Ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Menschen, die mich umgeben, kann irgendwie in Berlin leben und mir geht es ja gut. Also ich glaube, ich brauche gar nicht so viel, aber ich würde mir von jedem wünschen, dass er sich auch überlegt, was kann er sozusagen tun und wo kann er seinen Beitrag leisten, wo kann er sich engagieren. Und da gibt es ja, glaube ich, viele Möglichkeiten, das zu tun. Und wenn sich sozusagen jeder da so ein bisschen selber überlegt, in welchem Bereich das für ihn oder sie das Richtige wäre, dann ist das immer was ich als sehr großes Geschenk sehen würde.
Okay, also Produktwerbung gibt es hier nicht. Ist auch gut so. Nee. Aber was Sie auf jeden Fall brauchen demnächst, sind kompostierbare Windeln.
Ja, ich habe schon ein riesen Set Stoffwindeln hier von meinem letzten Kind noch. Also die werden einfach wieder benutzt. Da brauche ich nicht neue Windeln.
Nora Griefahn, weiterhin viel Erfolg. Alles Gute für die anstehende Geburt. Und vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.